Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing ich die Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.
Mit diesem Lied brannte sich Franz Josef Degenhardt in das Gedächtnis der Nachkriegsgesellschaft ein. Geboren 1931 in Schwelm in Westfalen, als Sohn militant-katholischer Eltern, wie er es ausdrückte, studierte er Jura und schrieb nebenbei Gedichte. Aber wer wollte die schon lesen?
Ich besann mich darauf, dass ich Gitarre spielen konnte und trug meine Gedichte zur Gitarre vor. Und siehe da, es wurden Lieder. Und siehe da, die Leute kamen.
1963 trat er zum ersten Mal auf, in Göttingen. Mit seinen Liedern traf Franz Josef Degenhardt den Nerv der Zeit, machte sich lustig über den Mief und Muff der Adenauer-Ära, die Langeweile in der Kleinstadt, die Bigotterie und die Doppelmoral.
Da hockt die ganze Stadt und mampft, das Bratenschweiß aus Fenstern dampft. Durch die fette Stille dringen Gaumen, Schnalzen, Schüssel klingen.
Ich hatte zunächst mal überhaupt keine große Lust, weiter Jurisprudenz zu machen. Nun fiel mir das leid, Jurisprudenz ist nicht schwer, das kann jeder lernen. Und man bemerkte auch, mein juristisches Können machte mich zum Assistenten an der Universität. Mir passte das aber eh nicht. Wollte nicht Ordinarius werden.
Da treten sie zum Kirchgang an, Familienleid, Tiere voran.
1966 promovierte er noch, gab aber seine Assistentenstelle an der Universität in Saarbrücken, am Lehrstuhl für Europarecht bald darauf auf und zog nach Hamburg, wo er sich als Sozius einer linken Anwaltsgemeinschaft niederließ. Zu der Zeit war Franz Josef Degenhardt immer noch Mitglied der SPD, bis er 1971 aus der Partei ausgeschlossen wurde, weil er in Schleswig-Holstein zur Wahl der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, aufgerufen hatte. Da hatte er sich längst schon einen Namen als Anwalt der Linken gemacht, der Kommunisten und Aktive der APO verteidigte. In den folgenden Jahren verteidigte er auch Mitglieder der RAF und musste dafür Anfeindungen und Bedrohungen einstecken. Degenhardt verarbeitete das dann zu seiner großen Schimpflitanei.
Sehr geehrter Linksanwalt, gehörst ganz einfach abgeknallt.
Franz Josef Degenhardt war in den späten 60er und 70er Jahren eine wichtige Stimme der Linken. Seine Lieder wurden auf Demonstrationen gesungen, zum Beispiel Sacco und Vanzetti. Den Song schrieb er zum Gedenken an die beiden 1927 in den USA zum Tode verurteilten Arbeiter und plädierte damit für die internationale Solidarität im gemeinsamen Kampf gegen den Kapitalismus. Zu seinen markantesten Liedern gehörte die Befragung eines Kriegsdienstverweigerers, mit dem er den Protest der 68er-Generation gegen den Wehrdienst formulierte. Wer damals nicht zur Bundeswehr wollte, musste sich einer Kommission stellen und eine demütigende Befragung über sich ergehen lassen.
Also, Sie berufen sich hier pausenlos aufs Grundgesetz. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Kommunist?
7 Romane und über 40 Schallplatten hat Franz Josef Degenhardt herausgebracht. Zündschnüre, sein erster Roman über die Widerstandsgruppe Edelweißpiraten, wurde fürs Fernsehen verfilmt. Am 3. Dezember wäre er 80 geworden. Gestern ist der singende Rechtsanwalt in der Nähe von Hamburg gestorben.
Ich würde sagen, die besondere Bedeutung von Degenhardt liegt in diesem Zusammenkommen von politischem Engagement und sprachlicher Perfektion und dann gleichzeitig sein Vortrag. Das ist ja, was Liedermacher auszeichnet gegenüber Liedersängern oder Schlagersängern oder was auch immer, dass sie Interpreten und Autoren zugleich sind. Und das war Degenhardt wie nur wenige andere, wie Wolf Biermann, Hannes Wader, Reinhard May in seiner Art, auf eine ganz besondere Weise.
Nun hat die Zeit, die Sie gerade schon umrissen haben, dafür natürlich auch die Themen geliefert. Es war der Beginn der APO, als 63, 65 die ersten Alben von Degenhardt erschienen. Es gab eine Debatte später um Berufsverbote. Hat die Zeit ihm sozusagen auch die Themen geliefert und ihn damit populär gemacht?
Ja, nun hat er ja schon Anfang der 60er begonnen, eigentlich noch vor der APO, und war anfangs ja vor allem beeinflusst von der französischen Tradition. In Frankreich hat es ja das Chanson immer schon gegeben, also nicht immer schon, aber sehr viel länger gegeben. Georges Brassens ist wahrscheinlich der wichtigste Einfluss, der ja auch zwar nicht tagespolitisch, aber gesellschaftskritische Texte geschrieben hat und gegen das Spießbürgertum, das war ja auch ein wichtiges Thema in den frühen Arbeiten von Degenhardt. Sicher hat das dann mit der Studentenbewegung, mit dem, was man mit 1968 verbindet, an Brisanz zugenommen. Und da haben die Liedermacher oder viele Liedermacher genau hineingepasst. Dass das aber dann verschwunden ist oder weitgehend verschwunden ist, hängt, glaube ich, eher mit der Entwicklung der Musikindustrie zusammen, mit der Technisierung, mit der Veränderung des Musikgeschmacks. Diese Einheit von Interpretation und Autorenschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, bedeutet ja auch, dass man eine Musik machen musste, die keinen großen Aufwand hatte. Gerade Degenhardt steht für eine sehr einfache Musik, er hat sich auf der Gitarre begleitet. Er hat mir mal gesagt, er würde gerne solche Musik machen wie Bob Dylan. Und Bob Dylan hat ja dann auch zur Elektrogitarre gegriffen und sich größere Bands um sich geschart. Den Schritt hat er nie gemacht. Vielleicht wäre er dann, wenn er das getan hätte, noch länger im Gespräch geblieben. Aber ein Mangel an Themen, das, glaube ich, gibt es nicht. Und sie werden ja zum Teil heute im Hip-Hop angesprochen, in Slams, also auf anderen Gebieten. Nur diese spezifische Kombination von politischer Einmischung und Liedermacherei, die hat in der Tat heute also kaum noch Öffentlichkeit.
Dieses kleinbürgerliche Milieu, das Degenhardt so schön und so poetisch vielleicht wie kein anderer nach oder vor ihm beschrieben hat, die Schinkenspeckgesichter, das Blubbern dicker Soßen, die Messer, die auf Knochen stoßen, ist das eigentlich jemals sein eigenes Milieu gewesen?
Naja, er kommt aus Westfalen, aus Schwelm, aus einem katholischen Milieu und am Katholizismus hat er sich ja auch lange abgearbeitet. Er ist übrigens der Cousin des Kardinals Degenhardt, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Mhm. Aber dieser Ekel, einem kleinbürgerlichen Mief, den man oft mit der Adenauerzeit verbindet, das ist schon auch generationenspezifisch. Man darf ja nicht vergessen, nach 1945, nach den Jahren des Nationalsozialismus, die Degenhardt noch als Kind miterlebt hat, hatte man ja auf die große Befreiung gehofft. Bis weit in die CDU hinein gab es damals, wenn Sie an das Adenauer-Programm denken, sozialistische Vorstellungen, die sehr schnell erstickt worden sind in den 50er, frühen 60er Jahren. Und da gab es schon eine allgemeine Ekel und Verachtung des Spießbürgertums, das wiederum auch zurückgreifen kann auf die Weimarer Republik, auf die Vorkriegszeit. Denken Sie an den jungen Brecht, nicht wahr? Denken Sie an die Kleinbürgerhochzeit von Brecht. Also da haben auch viele von diesen Liedermachern und der Umgebung von Degenhardt auch ihre Vorbilder gefunden in der sozialistischen oder proletarischen Kunst der Zwischenkriegszeit.
Wie stark waren seine politischen Ambitionen? Es gibt ja kaum einen Text über ihn, der nicht auch erwähnt, dass er irgendwann aus der SPD rausgeflogen ist, sich der DKP zugewandt hat. Aber viele seiner Lieder sind gar nicht so direkt politisch, wie man das vermuten würde, oder?
Also einerseits war das gar nicht trennbar von dem Politischen, denn seine politischen Vorstellungen hatten auch mit Freundlichkeit zu tun, hatten auch was zu tun mit solidarisch sein, gemeinsam feiern können. Die Linke ist ja nicht so verbissen und humorlos, wie das ihre Gegner oft darstellen. Aber es ist schon richtig, dass die politischen Lieder, die explizit politischen Lieder von Degenhardt, diejenigen sind, die am bekanntesten geworden sind, die sein Markenzeichen waren. Trotzdem, Sie haben schon recht, ich glaube, dass er auch weit über die Linke hinaus populär war in den späten 60er, frühen 70er Jahren, hängt wohl auch damit zusammen, dass er Themen angesprochen hat, wo man gar nicht sozusagen Gesinnungsapplaus geben musste, sondern die einfach schöne Lieder waren und eine freundliche Ausstrahlung hatten.
Der Liedermacher Franz Josef Degenhardt ist tot. Gestern Abend machte die Nachricht die Runde. Wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag ist er also verstorben, der bis dahin dienstälteste Liedermacher Deutschlands, den einen Song berühmt gemacht hat, dessen Refrain bis heute wahrscheinlich jeder kennt, obwohl er schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Degenhardts Parodie auf die bürgerliche Selbstgefälligkeit, die ihn schnell aufsteigen ließ, zu einer prägenden Größe der Protestkultur der 60er und 70er Jahre, aber auch zu einem sehr erfolgreichen Musiker, der er Zeit seines Lebens geblieben ist. Auch Romane und Lyrik hat er geschrieben. Sein Gesamtwerk erscheint anlässlich des Geburtstags erstmals gesammelt im Kunstmaschinenverlag. Auf das musikalische Werk von Franz Josef Degenhardt möchten wir jetzt zurückblicken, und zwar mit dem Kollegen Fabian Elsässer aus unserer Musikredaktion. Guten Tag, Herr Elsässer.
Schönen guten Tag.
Herr Elsässer, mit den Schmuddelkindern ging es los. 1965 war das, da wurde Franz Josef Degenhardt bekannt. Aber was geschah davor? Wie begann seine Karriere?
Ja, dazu muss man sagen, dass er, um im Jargon der Aufbaugeneration zu bleiben, die er ja so gerne und oft kritisiert hat, erstmal in Anführungszeichen was Anständiges gelernt hat. Er hat Jura studiert, unter anderem in Freiburg und Köln, hat beide Staatsexamen abgelegt, er hat dann noch promoviert, hätte auch noch habilitieren können, darauf dann aber verzichtet, hat sich dann als Anwalt niedergelassen und parallel hat er dann angefangen, Lieder zu schreiben. Der Durchbruch vielleicht noch nicht, aber so der erste ernstzunehmende öffentliche Auftritt, den hatte er, da war er schon Anfang 30, bei diesen wegweisenden Liedermacherfesten auf der Burg Waldeck im Hunsrück. Das Umfeld relativ klar, politisches Liedermachertum, Süverkripp war dabei, Mai, später dann solche Leute wie Schobert und Black, also er ließ sich klar verorten. Und ja, Sie haben es bereits gesagt, er hat dann parallel dazu auch einige erfolgreiche Romane geschrieben, die ebenfalls mal sehr zeitkritisch waren.
Wie hat er sich und sein Werk denn selbst verstanden? Heute wird er ja gerne als Protestsänger tituliert, aber war das wirklich?
Das war er auf jeden Fall. Also man muss sich ja nur den Großteil seiner 30 oder ungefähr 30 Schallplatten angucken. Das ist ja ein riesiges Werk. Er hat sich aber auch selber so gesehen. Man kann also in vielen Interviews finden den Ausspruch, dass Kunst und politische Haltung kaum zu trennen seien in seiner Sicht. Er hat aber auch einen künstlerischen Anspruch gehabt, den er in einer historischen Verankerung gesehen hat. Und den hat er selber einmal in einem Interview folgendermaßen formuliert.
Was ich machte, war anknüpfen an eine Deutschliedtradition, vor allem an die Vormärztradition und an die Tradition des französischen Liedes, wieder nach der unsäglichen Zeit zwischen 33 und 45, wo diese Lieder ja zerstampft wurden, die ich in einem Lied singe, wieder da anknüpfend diesen Faden aufzunehmen und neue temporäne Lieder dieser Art zu schreiben. Das geschah eigentlich zunächst mal so nur von mir aus. Ich wusste damals noch gar nicht, dass es zum Beispiel Süverkripp oder Biermann gab oder Reinhard May. Aber das Gefühl war eben da, dass wir auch etwas machen wollten gegen diesen unsäglichen deutschen Schlag.
Gegen den unsäglichen deutschen Schlager, so könnte man es natürlich auch sehen. Also nicht nur eine politische Kontrahaltung, sondern auch wirklich eine künstlerische.
Nun war er quasi ein Pionier, dem dann auch viele nachfolgen, die er zum Teil jetzt auch schon genannt hat. Was unterscheidet ihn denn von den anderen Liedermachern seiner Generation, von seinen Nachfolgern, muss man ja sagen, wie Hannes Wader zum Beispiel oder Constantin Wecker oder Reinhard May?
Also mit Reinhard May vielleicht gar nicht mal so wenig, wie man denken möchte, denn beide haben am Anfang sich in einer poetischen französischen Tradition, zum Beispiel von Villon, gesehen, beim Zitat ja auch gerade zu hören. Dengert hat dann später aber diese Tradition sogar teilweise verspottet. Ich habe noch ein Zitat von ihm gefunden, da hat er gesagt, ich singe nicht für frankophile Käselutscher. Er ist dann also auch in seinen Liedern, in seiner Sprache direkter geworden, weniger metaphorisch. Was ihn auch noch unterscheidet, was ihm von Geburt gegeben war natürlich, seine Stimme, die Art zu singen, das ist für mich ein bisschen Dylanesque, vielleicht auch etwas zu vergleichen mit dem Stil des Talking Blues, was Wader auch, aber eben nur stellenweise gemacht hat. Und er hat sich relativ früh, ähnlich wie Dylan, elektrifiziert, hat also auch relativ offen mit Bands gespielt, mit Augenweide zum Beispiel oder sogar Randy Pie. Und später ist er dann wieder zurückgekehrt zur akustischen Form, begleitet von einem seiner Söhne, also auf jeden Fall ein interessanter Musiker auch. Und was ich noch an ihm herausragend finde, ist diese sehr witzige Art, mit der er teilweise die Argumente seiner Gegner oder seiner Spottziele dann angenommen hat, also derjenigen, die er kritisiert hat. Es klang dann teilweise fast so, als würde ein CDU-Wähler mit einem verwirrten Friedensaktivisten sprechen, also aber immer ein bisschen liebevoll. Ich habe da noch ein Beispiel ausgegraben aus dem Lied Fatis Argumente.
Also wenn Fatih loslegt, dann bringt er so seine Argumente. Zum Beispiel Falduschke, sagt Fatih, möchte ich gern mal mitsprechen, wirklich. Und wisst ihr, was ich ihm dann sagen würde? Lieber Rudi Dutschke, wird Fatih sagen. Das ist ja alles ganz gut und schön, aber kaputt schlagen kann jeder. Doch wie ist denn mit Ärmel auf Krempeln zu backen? Aufbauen, ja, Fatih scheut keine Auseinandersetzungen. Und trotz allem hat er ein Herz für die jungen Leute.
Das ist so ein typischer Satz aus meiner Sicht. Trotzdem hat er ein Herz für die jungen Leute. Und wenn wir die Musik gerade mal ein bisschen genauer uns angehört haben, das ist ganz schön fetzig. Das ist eigentlich fast schon Pop, kann man sagen. Und ich habe noch einen Blog-Eintrag zum Schluss gefunden. Da steht drin, man musste nicht seiner Meinung sein, um ihm voll und ganz Respekt zu zollen.
Fabian Elsesser war das aus unserer Musikredaktion. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und wir hören ihn jetzt nochmal. Franz Josef Degenhardt mit dem Song, der an dieser Stelle einfach gehört. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Franz Josef Degenhardt.
Der große politische Liedermacher Franz Josef Degenhardt ist gestern mit 79 Jahren gestorben. Viele seiner Lieder gehörten zur Folklore der Prä- und Post-68er-Bewegung. Den Alten ist er noch ein Begriff. Die Generation der 30-Jährigen kennt ihn vielleicht bestenfalls noch aus dem Lesebuch. Was ist vom umfangreichen Werk Degenhardts geblieben? Hat sein Schaffen Einfluss auf heutige Musiker und Autoren vielleicht noch? Darüber sprechen wir jetzt mit Georges Cameron. Er ist Regisseur und Sänger der Band Die Goldenen Zitronen, die seit vielen Jahren engagierte politische Texte hören lässt. Zunächst aber wollen wir Degenhardt selbst hören mit seinem Lied vom Deutschen Sonntag.
Sonntags in der kleinen Stadt, sonntags in der kleinen Stadt. Wenn die Spindel Langeweile Fäden spinnt und ohne Eile giftig grau die Wand durchkriecht, wenn's blank und frisch gebadet riecht, dann bringt mich keiner auf die Straße und aus Angst und Ärger lasse ich mein rotes Barthaar stehen. Und lass den Tag vorübergehen, hock am Fenster, lese meine Zeitung, decke Bein mit Beine, sehe und rieche nebenbei, das ganze Sonntag sein allein. Bam, ba, bam, 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 ba, bam, 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 ba, bam, 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 bam. Da treten sie zum Kirchgang an, Familienleid, Tiere voran. Hütchen, Schüchen, Täschchen passen ihre Männer unterfassen, die sie heimlich vorwärts schieben, weil sie gern zu Hause blieben. Und dann kommen sie zurück mit dem gleichen bösen Blick. Hütchen, Schüchen, Täschchen passend ihre Männer unterfassend, die sie heimlich heimwärts ziehen, dass sie nicht in Kneipen fliehen. Bam, ba, bam. Bam, bam, ba, bam, 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 ba, bam, jam, bam, 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 bim. Wenn die Bratendüfte wehen, Jungfrauen linker Planung stehen, der so nette Witzchen macht und wenn es dann so harmlos lacht. Wenn auf allen Fensterbänken Pudding dampft und aus den Schenken schallt das Lied vom Wiesengrund. Und dass am Bach ein Bierklein stund, alle Glocken läuten mit, die ganze Stadt kriegt Appetit. Das ist dann genau die Zeit, da friere ich vor Gemütlichkeit. Bam, ba, bam, 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 ba, bam.
Ja, so war es in der alten Bundesrepublik. Deutscher Sonntag von Franz Josef Degenhardt, der gestern im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Am Telefon begrüße ich jetzt Georges Cameron, Regisseur und Sänger der Band Die Goldenen Zitronen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Die Goldenen Zitronen waren mal das, was man eine Fun-Punk-Band nannte. Das änderte sich in den 90er Jahren, als politische Inhalte für sie wichtig wurden. Ab wann war Degenhardt da für sie wichtig geworden?
Also tatsächlich für mich, der ich Degenhardt schon auch kannte, jetzt über so 70er Jahre, war Degenhardt nicht unbedingt wichtig. Also mich hat er tatsächlich auch in seiner Form ein bisschen genervt. Und das ging auch, glaube ich, vielen so. Dann auch natürlich über die 80er Jahre, wo man eine ganz andere Form gesucht hat. Mein Mitmusikant Ted Geier, der aus so einer ganz direkten 68 geprägten Umgebung kam, der war da tatsächlich eher ein bisschen näher dran. Was wir aber dann gemeinsam suchten, war, glaube ich, eine Form, auch politische Texte über eine längere Strecke zu bekommen. Und da sind wir dann natürlich auch an so Leuten wie Degenhardt nicht vorbeigekommen. Oder vielleicht auch probieren über Hip-Hop-Texte. Das war so ein bisschen unsere merkwürdige Kombi.
Also Sie sind wahrscheinlich als junger Kerl mal mit seiner Musik in Berührung gekommen und haben sich angewidert abgewendet vermutlich.
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass man was anderes wollte. Trotzdem gab es da eine gewisse Verbindung. Selbstverständlich ist Degenhardt jetzt, kommt eher nochmal aus den 50er Jahren heraus und natürlich auch über so bestimmte autoritäre 60er und dann die Befreiung. Er ist natürlich ein fantastischer Spottsänger, finde ich. Mhm. Aber wir wollten natürlich was ganz anderes. Also wir wollten eine volle Ablehnung und wollten uns innerhalb von diesem Bürgertum gar nicht erst versuchen zu bewegen.
Die Form, sagen Sie, sei wichtig. Also seine Stücke gehen ja auch mal an die 6-7 Minuten. Also er lässt sich da nicht auf 3 Minuten runterkürzen normalerweise. War das auch schon etwas anderes als bei den anderen Barden der 68er? Also was hat ihn an ihm mehr interessiert als von mir aus an Wader, Süverkrüpp oder von mir aus auch noch Wecker?
Ich glaube, was uns jetzt besonders auffiel, ist dieses Nervenwollen. Also das spürt man ja. Der hat einen unheimlichen Spott in seinen Geschichten. Und also Konstantin Wecker zum Beispiel hat jetzt eher versucht, auch annehmbarere Lieder zu machen. Und das ist schon der Unterschied zu Degenhardt. Also diese ganze Zeit ist da so ein gewisser Hohn drin. Ja, und wirklich immer so ein bisschen leichtes Sägen. Und das hat mich jetzt schon auch irgendwie mitgeprägt. Also das ist auch etwas, was ich versuche, als so eine Sängerhaltung. Ist natürlich eine völlig andere Form, ne? Aber aber die Haltung ist vielleicht sogar eine ähnliche.
Er war in der Lage, unsingbare Texte zu singen, würde ich mal sagen. Es gibt ein Lied über den Kriegsdienstverweigerer. Wenn man sich das mal anhört, denkt man, meine Güte, der konnte nicht nur gut texten, sondern der hatte auch ein unglaubliches Maul, mit dem er das rausbrachte.
Ja.
Da dann vielleicht wieder die Nähe zum Hip-Hop. Das ist ja bei Ihnen vielleicht auch so gewesen. Also ich denke so an ab Ihrer Platte das bisschen Totschlag. Da sind Texte, die sich eigentlich weigern, gesungen werden zu können.
Das ist schon die Idee. Also auch Degenhardt rennt ja über längere Strecken mit einfach Text. Und das war auch das, was wir brauchten. Also wir sind ja jetzt eine Band gewesen, die eben schon gesagt, eher über so einfache Rock'n'Roll-Schemen und dann Funpunk starteten. Und uns wurde dann irgendwann klar, also ganz wirklich spätestens ab Anfang der 90er Jahre, wo es diese pogromhaften Ereignisse in Deutschland gab, da reicht es nicht mehr, einfach nur platte Parolen auszuspucken, sondern da muss man ein bisschen differenzierter fortschreiten. Und was wir dann eben auch probiert haben, wirklich ganz lange Texte, die eigentlich erstmal unsingbar sind, auf eine Rhythmisierung zu bekommen. Und das ist dann schon sehr verwandt, ne? Das klingt nur völlig anders, glaube ich. Also unsere Sachen sind dann doch Rock'n'Roll geprägter, wenn man so will.
Sie nannten auch als Stichwort Hip-Hop. Das ist natürlich bei jemandem, der wie Degenhardt gewaltig lange Texte vortrug, eine ganz gute Referenzgröße. Wenn wir nochmal an diese frühen 90er denken, das ist ja die Zeit, als Dietrich Dietrichsen formuliert, The kids are not alright, als nämlich bei den Pogromen, die Sie da erwähnt haben, Jugendliche stehen mit T-Shirts von großen Hip-Hop-Acts wie zum Beispiel Public Enemy. Gibt dann diese Fotos, also da ist ein ganz großes Unbehagen. Ist da Degenhardt auch eine Orientierungsgröße gewesen, also um sich da auch nochmal abzugrenzen?
Also ich glaube, dass die jungen Hip-Hopper von Anfang der 90er Jahre, die ja durchaus sehr politisch waren in diesem Moment, da gab es dann auch eben die Migranten-Hip-Hop-Gruppen Advanced Chemistry, du hast einen Pass mit einem goldenen Adler drauf, so als Zitat. Und auch die Beginner, also absolute Beginner, haben damals sehr explizit politische Texte gemacht. Das ist aber nicht wirklich weitergegangen, meiner Ansicht nach. Und vermisse ich auch so ein bisschen. Also gerade jetzt die letzten Tage, wo auf einmal wieder plötzlich taucht das Wort Rechtsterrorismus auf, was ja irgendwie auch ein bisschen herangeholt ist, finde ich, als so ein super Begriff. Und wir natürlich wissen, dass all das weitergegangen ist. Und zwar vehement weitergegangen ist. Und würde ich aber sagen, dass da eine Musik auch tatsächlich in der vehement politisch so nicht weitergegangen ist. Deswegen fehlt, glaube ich, so jemand wie Degenhardt auch enorm.
Es gibt ja jede Menge junger Barden. Philipp Heusel, Tim Bensko, Gisbert zu Kniphausen, die hier tragen alle Vollbart und spielen akustische Gitarre. Das sind feinfühlige junge Männer, aber die haben überhaupt keinen politischen Anspruch. Also ist da tatsächlich nichts geblieben vom Erbe Degenhardts?
Also ich finde, das schwächelt ganz schön. Das hängt auch immer von Zeiten ab, inwieweit die erträglich sind. Und wir haben ja das Problem, dass wir in so einer verwalteten, erträglichen Zeit leben und man eigentlich trotzdem wahnsinnig genervt ist. Und trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn jetzt zum Beispiel zu so einer Occupy-Bewegung auch eine Form dazu kommt, die irgendwie Kunst macht und die meinetwegen auch Musik macht. Scheint irgendwie keine attraktive um die Ecke zu winken. Also wir bleiben da ja konstant. Und das ist ja auch etwas, wo wir Glück gehabt haben, finde ich, dass wir da was gefunden haben, dass wir auch wirklich jedwedige Texte machen können und die zu unserer Form gemacht haben. Aber ansonsten ist das ganz schön schwach in unserem Lande. Vielleicht auch, dass dieser Neofolk eben doch eher wie ein Style daherkommt und nicht wie ein politischer Anspruch sozusagen.
Im Deutschlandradio Kultur spreche ich mit Georges Cameron, Sänger der Band Die Goldenen Zitronen, zum Tode von Franz Josef Degenhardt. Ab 1990 konnte man den Eindruck haben, dass für manche der alten Barden das Engagement auch nur ein Style gewesen ist. Also viele haben abgeschworen von dem, was mal linke Position war. Ich denke an Wolf Biermann, der heute 75 Jahre alt wird. Anders als der hat Degenhardt ja seine Position nie aufgegeben. Manche würden sagen verraten, also er ist stets der bekennende Kommunist gewesen. Ist das für Sie eine besondere Qualität oder eher auch so eine Art von Betonköpfigkeit?
Ach, ich glaube, dass man schon durchaus seine Ideale beibehalten kann. Die sind ja weiterhin genauso nötig, habe ich das Gefühl. Da gibt's ja gar nichts abzurücken. Man muss sich natürlich umschauen, wie man damit umgeht. Und wir sprechen hier über Künstler. Und ein Künstler muss sich tatsächlich jeweils eine adäquate Form suchen. Das geht nicht anders. Kunst muss auch irgendwie attraktiv sein, wenn sie was vermitteln will. Ansonsten keine Chance. Das gilt für mich im Theater genauso oder wenn man ein Hörspiel macht oder wenn wir mit der Band spielen. Und da ist natürlich so, jemand wie Degenhardt und bestimmte Liedermacher haben die eine Begrenzung erlebt. Und das ist auch ein bisschen schade tatsächlich.
Was meinen Sie mit Begrenzung?
Also in der Form, weil da wurden die wenigsten Versuche unternommen, das abzudaten. Ich glaube, das ist einfach nötig, dass man da probiert, da eben das Ideal ruhig mal zu überprüfen, ob es irgendwie immer nur funktioniert, mit einer Klampfe auf die Bühne zu gehen und dazu so die Stimme einzusetzen. Ich glaube, da wäre mehr möglich gewesen, gerade in dieser wunderbaren Nervhaltung von dem Herrn Degenhardt.
Interessanterweise gibt es ja einen Liedermacher, wenn man ihn so nennen will, Peter Licht, der konsequent Pop-Songs aufnimmt, elektronische Pop-Songs, aber Inhalte hat, wie sie auch ein Degenhardt teilweise hätte bringen können.
Ja, das stimmt. Nur macht er das natürlich tatsächlich über eine Art von Pop-Attitüde, die Degenhardt, glaube ich, fremd gewesen ist. Also jemand wie Franz Josef Degenhardt hat sich jetzt kein Pop-Kleid, kein Pop-Konzept drüber gezogen, wie das jetzt Peter Licht macht. Ich glaube trotzdem, dass das richtig ist, sowas auszuprobieren und jetzt gar nicht sofort überprüfen zu müssen, ist das jetzt genauso scharf gemeint. Ich glaube, die Zeiten brauchen jeweils eine Form, die funktioniert, sonst hört einem keiner zu.
Degenhardt berichtete ja aus diesem bundesrepublikanischen Alltag, der so erstickend sein konnte. Wir haben das ja eben gehört, das Lied vom Deutschen Sonntag, wo die Gemütlichkeit richtig eskaliert, dass einem kalt wird, dass er friert. Diese Bundesrepublik, die ist ja irgendwie vorbei. Degenhardt ist nun auch gegangen. Ist mit ihm jetzt auch ein Stück dieser alten BRD gestorben?
Kann man vielleicht so sagen, wobei ich glaube ja, dass sich das schon fortschreibt und dass dieses Unwohlsein, und das ist für mich nicht nur BRD, vielleicht ist es auch so ein alter Westen, von dem man sprechen kann, der weiterhin auch eine Fratze ist, in der man sich nicht wohlfühlt. Also ich glaube, wenn man das gut macht, hat man auch schon die Möglichkeit zu sagen, ja, also unser sich selbst auffressendes Wohlstandskapitalismusgefühl hat genauso seine Kälte und genauso ein Unwohlsein ist darin möglich. Und ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so weit auseinander liegt. Ich denke auch an so jemand wie Rolf-Dieter Brinkmann als so eine Kölner Unfriedenstimme, dass dieses Zickige darin durchaus auch heute erlebbar wäre. Also ich weiß nicht genau, ob das nicht möglich ist, mit solchen Texten heute weiterzumachen.
Könnte man abschließend feststellen, dass vielleicht ein kleines Stück Degenhardt in Ihrer Kunst weiterlebt?
Ach ja, das ist so vermessen. Ich meine, ich glaube, dass jemand wie Franz Josef Degenhardt auch schon eine gewisse Einmaligkeit hatte, tatsächlich. Ich glaube, man kann schon von einer bestimmten Stilistik sprechen. Und ich glaube, wenn Franz Josef Degenhardt irgendwo läuft und dann muss man zuhören. Da kann man nicht dran vorbeihören. Und das finde ich auch so gut. Das ist keine Mitmachkunst sozusagen. Und das bleibt auch so.